viele legen es zu krass auf die Goldwaage, die denken, die sind Herzchirurgen und also die meisten Köche da draußen und denken sie, er sind wichtig in unserem System. Dabei kochen wir alle nur mit Wasser. Und ob du jetzt einen Stern hast, zwei oder drei oder gar keinen hast, ist völlig irrelevant.
Herzlich willkommen bei The Flying Schlemmer, der Podcast-Talk mit Spitzenköchen von und mit Christian Rückert.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, auch im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut rübergerutscht und hattet ein schönes Silvester und habt kräftig gefeiert. Ich bin in Frankfurt im Seven Swans. Vor mir sitzt Ricky Savard. Hallo Ricky, servus.
Hallo.
Wie feierst du eigentlich üblicherweise Silvester?
In der Küche.
Immer am Arbeiten.
Ja, also ich kenne es auch nicht anders. Das ist wie mit allen Feiertagen. Es ist Feiern immer so ein bisschen begrenzt, ne? Aber Champagner fließt trotzdem. Also
ich habe Silvester immer auf?
Tatsächlich nicht mehr. Okay. Aber ich bin es nur gewohnt die letzten Jahre. Also seitdem ich quasi in der Ausbildung bin. Diverse Tage, die haben wir uns jetzt einfach rausgenommen. Einfach für uns. So Silvester, Weihnachten zum Beispiel. Dann machen wir unsere Winterpause tatsächlich jetzt. Müssen auch irgendwann Urlaub machen, ne?
Ja, muss sein. Ein bisschen Erholung. Schießt ihr dann oder habt ihr dann früher Raketen auch geschossen? Weil es ist ja schon irre, wenn man bedenkt, wie viele Millionen und Abermillionen da in die Luft fliegen.
Ich habe das Feuerwerk tatsächlich in jungen Jahren sehr geliebt. Da hat man noch nicht so viel hinterfragt und noch nicht wirklich reflektiert, was man eigentlich mit der Umwelt macht. Ja, jetzt auch gar keine Zeit mehr. Ich wüsste gar nicht auch, wo man hier in Frankfurt überhaupt Knaller kaufen kann. Also bin ich ganz ehrlich. Geht, glaube ich, auch gar nicht mehr. Ich glaube, dieses Jahr wird es wieder verboten. Deswegen, ja, das hält sich in Rahmen. Sieht schön aus, aber hat jetzt auch keinen Mehrwert mehr. Ich bin raus aus dem Alter.
Wo fange ich bei dir an? Früher Punkrock-Sänger, heute Sternekoch. Wo hattest du mehr Groupies?
Kann ich dir nicht sagen. Wir sind im Zeitalter der Digitalisierung. Damals hat man es da sehr schnell erfahren, ne? Also man hat im Proberaum gehockt, hat wochenlang geprobt und dann hat man ein Konzert gegeben und dann hast du halt erst das Feedback gekriegt, ne? Also so eine Momentaufnahme. Mittlerweile ist ja so, du hast jeden Tag Gäste, jeden Tag die Bude voll und kriegst direkt das Feedback. Aber Groupies. Ja, hin und wieder kommt mal vor, dass man Autogrammkarten schicken muss und so. Ist ja ganz niedlich. Fanpost kommt auch. Die sich bedanken viele, dass wir den Weg eingeschlagen haben und so weiter. Das ist sehr rührend, sehr schön. Es motiviert mich tatsächlich. So, man stumpft auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise ein bisschen ab, was sehr schade ist. Weil wenn du jeden Tag hörst, ja, war sehr lecker, war super und ja, danke, tschüss. Dann nimmt man das gar nicht mehr so auf. Wo ich jung war, habe ich mir das sehr zu Herzen genommen. Habe mir gedacht, boah, den hat's geschmeckt, so wow. Hast einen guten Tag erwischt. Aber mittlerweile ist es so, irgendwo aus so einer Erwartungshaltung, auch ans Team natürlich, dass es schmecken muss. Das ist unser Job. Ja. Und deswegen hat es jetzt nicht mehr so den Stellenwert, wenn jetzt ein Gast sagt, war lecker.
Ich habe überlegt, wie ich die Hörer dich am besten vorstelle. Ich habe es mir jetzt so gedacht, es sollen einfach die Medien übermachen. Also ich habe ja viel recherchiert und die Medien titeln ja viel über dich. Die Watson schreibt in einer Head-Story, es regt mich auf, dass viele denken, vegan bedeutet nachhaltig. Frankfurter Neue Presse schreibt, ich bin das Resultat der veganen Ultrafront. Die Welt titelt, der Extremist der Sterneküche. Treffen alle Schlagzeilen, zeigen wirklich auf dich zu?
Ja, und da merkt man auch einfach, in was für Richtung das streut, das Thema. Und auch irgendwo der politische Ansatz, dass ich mittlerweile hier so ein bisschen das Kochen beiseite geschoben habe oder haben müssen. Irgendwie gefühlt so mehr Politik betreibe hier. Viel Rechtfertigung, Belehrung safe nicht. Also da habe ich mich direkt von Anfang an gegen gesträubt und habe gesagt, ich bin jetzt hier nicht, um die Gäste zu belehren, wie sie sich zu ernähren haben. Ganz im Gegenteil. Aber trotzdem erwarten viele Parteien von mir, dass ich mich zu ihnen setze und mit ihnen gemeinsam einen Weg gehe. Aber ich mache hier mein eigenes Ding, ganz klar. Und bin kein Aktivist. Ich mach das hier, wofür ich stehe und wofür ich auch privat stehe. Und aber mein Privatleben geht eigentlich niemandem was an. Und es ist der richtige Weg und da stehe ich auch ganz klar zu. Und dass es die richtige Richtung ist, zukunftsweisend ist, was wir tun. Und somit das Nachhaltigste ist, was man machen kann in der Küche, so wie wir vorgehen. Und Solange ich selber mit mir im Reinen bin, mit dem, was wir tun, ist alles gut. Dann kann eigentlich jeder an mir rumzehren und sagen, das war schlecht oder das war schlecht. Eigentlich ist mir völlig egal. Wir machen das aus Überzeugung und denken auch, dass es das Richtige ist.
Was würdest du sagen, wenn jemand mal titelt, du bist das Gegenstück von Lucky Maurer? Schwierige Frage.
Ja, weil er auch irgendwo fanatisch unterwegs ist in dem, was er tut. Und er macht es ja auch. Ist jetzt wieder schwierig aus, da muss ich wieder vorsichtig sein. Er macht ja auch gut, was er tut. Jetzt können wir streiten, oder die Zuhörer, die das jetzt hören, die können streiten. Ist es gut, ein Tier zu töten und zu schlachten und zu essen? Nein, ich bin auf eurer Seite da draußen. Ne? Aber er geht ja ganz anders mit den Tieren um. Ne? Ich war jetzt noch nicht da, aber das, was ich gehört habe, die Weiden, die er rumherum hat und so weiter und wie er mit denen umgeht, ich glaube, wenn mehrere Gastronomen so arbeiten würden, wäre dieser Ort oder wäre der Planet schon ein besserer Ort. Mich stört halt immer das Thema Massentierhaltung, der Umgang mit den tierischen Produkten. Die Masse halt. Das habe ich schon vor Jahren schon gesagt, das größte oder das einzig wirkliche Problem ist halt die Masse, die wir verzehren. Und es geht eigentlich nur um Reduzierung. Und wenn wir das in den Griff kriegen, dann sieht es auch ganz anders aus. Ich würde einen Teufel tun und die Leuten sagen, was sie zu essen haben jeden Tag. Das muss ja selber sich jeder an seiner eigenen Nase fassen. Aber man muss das auch mal reflektieren. Wenn man morgens aufsteht am Frühstück, dann zum Mittag, abends, dann nochmal einen Snack. Es ist überall tierisches Produkt drin. Man muss es hinterfragen. Da fangen wir bei der Kleidung an, bei der Zahnpasta. Ja, das sind so banale Sachen. Es ist überall tierisches Produkt drin. Und das ist halt krass. Und das ist das grundsätzliche Problem, glaube ich. Das heißt nicht, dass wir ab morgen jetzt alle auf diesem Planeten vegan essen müssen. Da hätten wir andere Probleme dann tatsächlich. Aber es geht um Reduzierung. Das ist der erste Step. Und das wäre einfach schön, wenn wir das irgendwie erreichen. Und das versuche ich halt tatsächlich mit meiner Küche so ein bisschen zu kommunizieren. Das heißt, ich trage hier keine Aktivisten-Shirts oder hier hängen auch keine Poster an der Wand. Wir sprechen das Wort vegan auch gar nicht aus, weil es ist ein ganz, ganz heikles Thema. Man muss sehr vorsichtig umgehen damit, gerade mit Gästen, die überzeugt Fleisch essen. Wenn du dann anfängst, über Veganismus zu erzählen, haben die schon gar keinen Bock mehr. Die machen dicht und wollen weggehen. Das ist ein grundsätzliches Problem in unserer Gesellschaft, sich damit auseinandersetzen mit der Thematik, mit den Problemen. Das können ja sehr wenige. Und deswegen halte ich einfach die Bappen, koch solide Gemüseküche, ohne es großartig zu betiteln und zu labern, und überzeuge sie mit Geschmack. Und ich glaube, es ist das Schönste, wenn ein Gast abends sagt, es war super lecker, hat unfassbar viel Spaß gemacht, wir sind überzeugte Fleischesser und wir haben nichts vermisst. Klar, höre ich jeden Tag, ja. Aber es ist ja für mich irgendwo dann so, okay, krass, die fahren jetzt, setzen sich ins Taxi, fahren nach Hause und denken drüber nach. Und ich glaube, dieser Ansatz, die Leute dazu zu bringen, drüber nachzudenken, dass es möglich ist, ohne Fleisch auszukommen, oh mein Gott, oder ohne tierisches Produkt im Allgemeinen, ich glaube, das reicht schon. Das ist so eine kleine Backpfeife und dann reflektieren die so und denken drüber nach. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Das ist ein softer, längerer Weg, aber immer dieses Full Metal Jacket in your face mit Aggression dahinter ist immer der falsche Weg. Es war schon immer, egal wo auf der Welt. Und dann lieber so smooth und mit Geschmack überzeugen.
Also du würdest dann aber auch sagen, wenn du sagst, Reduzierung soll wahrscheinlich wieder eher so werden, dann auch wie früher, ich glaube, zu meinen Großelterns Zeiten, einmal in der Woche Fleisch oder vielleicht noch Fisch und das war's. Also der Rest war ja dann auch eher vielleicht auch, ja, Mehlspeise, gut, ist jetzt auch nicht vegan, aber
ja, aber so. Aber es ist eine Reduzierung. Ob du dann jetzt dir doch noch dann unter der Woche ein Omelette machst oder einen Pfannkuchen mit einem Eichen drin, ne? Ist ja völlig in Ordnung. Wie gesagt, und die sagen, das ist immer noch zu viel, dann können die ja vegan vegan essen. Aber genau das ist der Ansatz. Reduzierung und drüber nachdenken, was man so verzehrt.
Kommen wir nochmal zurück zu den Schlagzeilen. Wenn du selbst mal eine Schlagzeile über dich schreiben könntest oder solltest, wie würde die lauten?
Ricky Sauer, ambitionierter Hobbykoch. Wahrscheinlich. Nee, er ist stets bemüht.
Er ist stets bemüht.
Gemüse zu kochen. Keine Ahnung. Ja, ich würde sowas schreiben, tatsächlich, weil ich mich ja selber hier mit auf die Schippe nehme, auch mit den Gästen. Der Spaßfaktor fehlt mir halt komplett in der Sterne-Gastro, bin ich ganz ehrlich. Auch mit den Journalisten. viele legen es zu krass auf die Goldwaage, die denken, die sind Herzchirurgen und also die meisten Köche da draußen und denken sie, er sind wichtig in unserem System. Dabei kochen wir alle nur mit Wasser. Und ob du jetzt einen Stern hast, zwei oder drei oder gar keinen hast, ist völlig irrelevant. Es geht darum, dass du Spaß beim Kochen hast, dass du die Gäste glücklich machst mit dem, was du tust, dass du sie überzeugst damit, dass sie vielleicht mal wiederkommen. Und das ist ein Job. Das darf man nicht vergessen. Wir verändern nichts in dem Sinne. Wir kochen einfach und machen jeden Tag dasselbe.
Wahrscheinlich ist es am vernünftigsten, wenn man das tut, was man liebt und dass man es liebt, was man tut. Ich glaube, wenn man als Koch keinen Spaß beim Kochen hat oder das Gefühl hat, das ist nicht das, zu dem ich hundertprozentig stehe, dann ist vielleicht der Zug schon abgefahren.
Ja, es kommt natürlich auf jeden Koch so selber an. Was strebt er an? Wonach strebt er? Was will er hin? Wo setzt er sich Ziele? Ist er zielstrebig? Ist er fokussiert? Ich glaube, das ist so ein Ding. Aber man sollte es nie für die allgemein oder für die Außenwelt machen. Irgendwie zu sagen, ich will jetzt unbedingt den ersten, zweiten, dritten Stern, damit ich den Fame bekomme. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Weil ich glaube, dann trifft es so eine ganz schwierigen Situation ab, wo du es einfach nur für etwas machst. Wir haben klar auch eine Zielsetzung da oben und wollen uns natürlich jedes Jahr weiterentwickeln, aber es ist ganz klar, wenn wir merken, es wird zu anstrengend, wir machen zu viele Stunden und es ist einfach nicht möglich, dann ist es fein. Dann gehen wir einen Step zurück und haben lieber mehr Fun, schlafen länger aus, gehen mittags noch irgendwo was essen und stellen uns dann wieder in die Küche. Ich glaube, das vergessen viele, wenn sie in diesem Wahn sind, in diesem Sternewahn, den Spaß am Kochen. Und das, ich finde, das widerspiegelt sich dann auch auf den Tellern. Ne? Ich sage immer, ein Teller ist somit das Intimste, was ein Koch preisgeben kann. Das ist wie eine Geschichte. Also aus dem Teller kann ich sehr, sehr viel lesen. Und ich finde auch, man schmeckt die Unzufriedenheit raus eines Kochs. Oder wie sein Hirn daran zerbrochen ist an diesem Gericht. Also ich finde, das kristallisiert man sehr raus, wenn es unstimmig ist, Ecken und Kanten hat und so weiter. Und das ist gefährlich, das darf nicht passieren. Deswegen muss man da immer so ein Overview haben, wie geht's dem Personal eigentlich, viel reden und so weiter und gucken, reflektieren, hey, können wir das eigentlich noch, sollen wir noch eine Schippe drauflegen? Und ich glaube, das ist wichtig, sich immer mit dem Team auszutauschen und nicht verlangen und sagen, hier, wir machen das und das. Das ist, glaube ich, der falsche Ansatz.
Ja, also jeden mitnehmen. Ich spreche ja mit vielen Köchen, also allein schon wegen Podcast und ihr hört es ja draußen auch immer alle. Beispielsweise, wenn man über Jan Hartwig spricht, mit jedem Koch, dem ich gesprochen habe, der unter ihm arbeitet, sagt, er nimmt mit, er begeistert für das, was er tut. Und ich glaube, das macht ihn dann auf seiner Ebene, in seinem Bereich dann wahrscheinlich auch so erfolgreich.
Ja, ist gar wichtig. Du kannst Dinge nicht alleine erreichen. Klar, du kannst das Team steuern irgendwo in einer gewissen Art und Weise und irgendwie die Leute in die richtige Richtung weisen, aber ohne die richtigen Leute an deiner Seite wirst du niemals das Ziel erreichen. Und das vergessen viele, dass sie denken, so ein Erfolg basiert auf den Küchenchef. Ja, da gibt es immer noch welche da draußen, die das denken. Also ja, kompletter falscher Ansatz. Ich sag so selber für mich, mir geht's fein. Ich habe niemals ausmalen können, dass ich jemals einen Stern tragen darf. Und das ist schon so ziemlich das Krasseste. Und ich schätze jeden Tag, den ich hier verbringen kann mit den Girls da oben. Und tu das nur noch für die. Das sind ganz junge Mädels da oben und die haben noch ihre Karriere vor sich. Und dass wir jetzt immer weitergehen, immer einen Step weiter jedes Jahr uns verbessern, optimieren, das mache ich für die, weil die haben noch einen ganz weiten Weg vor sich und gehe ich gerne mit und tu das alles für die tatsächlich. Und am Ende, du kannst die ganze Vitrine voll haben mit Auszeichnungen, Zeitungsartikeln, Aufkleber an der Tür und was weiß ich. Darum geht's nicht. Natürlich ist es irgendwo schön, das alles zu haben, aber es ist die Spitze des Eisbergs und das vergessen auch viele. Das, was unten dran hängt, an Schmerz, Tränen, Müdigkeit, Verlust, und so weiter. Es hängt sehr, sehr viel dran. Das ist unfassbar viel. Und die meisten sehen immer nur die Spitze. Und eine Auszeichnung ist, sollte man auch nicht zu hoch bewerten. Das ist auch teilweise eine Momentaufnahme. Und es ist tatsächlich auch nur eine Bestätigung für harte Arbeit.
Ja, letzten Endes. Also du hast ja gerade gesagt, also es sind ja unzählige Stunden, teilweise auch schlaflose Nächte.
Absolut.
Und es rattert wahrscheinlich auch, wenn man nicht einschlafen kann, permanent durch den Kopf oder oftmals.
Richtig, richtig.
Aber bleiben wir mal tatsächlich nochmal beim Stern. Nervt dich, dass du bist ja, sag jetzt mal, der weltweit erste vegane Sternekoch oder das ist ja, sag jetzt mal, das ist so der Titel oder mit dem du in Verbindung gebracht wirst. Nervt dich das, dass du immer nur damit in Verbindung gebracht wirst oder vielleicht auch auf das reduziert wirst?
Es ist auch so ein Titel, irgendwer hat da mal mit angefangen und dann ging es natürlich durch die Presse. Ich kann es dir gar nicht zu 100% sagen. Zu dem Zeitpunkt weiß ich, dass wir es waren, weil man selber natürlich ein bisschen googelt und so und guckt. Und wann konnte es damals bei, ich weiß, geht wahrscheinlich immer noch, konnte es bei Guy Michelin auf der Seite.com, konntest du sortieren, weltweit, global, vegane Konzepte und da waren halt nur wir so. Und deswegen war es halt schon irgendwie so krass. Ja, aber dann war es auch. 10 Minuten später standen wir wieder oben in der Küche und haben weitergekocht. Das ist jetzt, das ist wie beim Fußball, ja. Die Journalisten suchen sich immer die Zahlen raus und labern einfach nur irgendwas über die, ja, keine Ahnung, es ist halt irgendwie so absurd auch. Aber man, also darauf gebe ich mir auch nichts. Es ist eigentlich andersrum sehr, sehr schade, dass es da draußen so wenige gibt, die diesen Weg eingehen, weil es halt so wichtig ist. Und man fühlt sich da irgendwo in einer gewissen Art und Weise so ein bisschen einsam. Gerade in Deutschland sind wir immer noch die Einzigen. Wäre geil, wenn da jemand da mit am Start wäre, um einfach das Thema konkret mehr zu etablieren, gerade in der Sternewelt, damit es ernster genommen wird auch. Es wird noch teilweise belächelt, gerade vom älteren Semester. So, ja, die kochen halt ein bisschen Gemüse, das kann ja nicht schmecken. So, die erwarten so Gurken-Karottensalat, weißt du, ich meine. Aber das ist ja eine ganz andere Nummer. Es ist nicht vegane Küche, wie sie vor 5 Jahren war, mit den neuen Techniken und so weiter. Und wir haben eine sehr anspruchsvolle kreative Küche, wie ich finde, wenn ich das selber von uns sagen darf. Und es sollte mehr ernster genommen werden. Und ich glaube, das tut so ein bisschen weh. So die ganzen alten Schinken, die ganzen alten Führer, die Bücher und so weiter, die uns so ein bisschen nicht, die uns eigentlich nicht so richtig berücksichtigen. Was jetzt auch, ich weine jetzt nicht zu Hause, ja, dass wir es in die und die Bücher nicht geschafft haben. Aber es ist wichtig. Und ich glaube, früher oder später müssen sie uns mit reinnehmen, weil sie merken, oh, ist ja doch ganz wichtig.
Ja, es bewegt sich auch, also es kommt ja immer mehr, also es kriegt ja auch einen gewissen Mehrstellenwert in der Gesellschaft, also vegane Ernährung, also es kommt immer mehr, zumindest ist es so ein bisschen mein Gefühl. Mhm. Du nutzt es aber ja auch, sag jetzt mal positiv, du hast ja auch was für Peter gemacht, gibt es so ein Bild in der Badewanne mit Kunstblut und einer roten Beete in der Hand. Mhm. Genau, warum engagierst du dich auch für den Bereich? Ist wahrscheinlich gesamtkonzeptmäßig wieder, oder sag jetzt mal auch wahrscheinlich deine Einstellung zu dem ganzen Thema.
Es war tatsächlich, also es gab die Anfrage schon vor sehr, sehr langer Zeit und eigentlich will ich ja gerade dieses politische Thema gar nicht aufarbeiten hier im Restaurant, weil es natürlich immer sehr polarisiert und sehr abschreckend wirken kann. Aber es ist ganz klar das, wofür wir hier stehen. Wir posaunen das hier zwar nicht im Restaurant raus, aber das ist genau das. Das ist meine private Person, die da in der Wanne liegt, ja. Die 15 Jahre mit Fisch und Fleisch gearbeitet hat, mit tierischen Produkten. Und ich habe es nie wirklich verarbeitet. So. Also der Gedanke alleine. Man fängt als junger Koch an, das erste Mal einen Hummer kochen. Oh mein Gott, werde ich nie vergessen. Ich habe das zu Hause gemacht. War zu teuer fürs Restaurant, wo ich gelernt habe. So. Und dann hieß es, ja, wir stellen den Hummer. Und dann kam der Hummer und dann war ich ganz nervös. Ich bin mit dem Kästchen nach Hause, ganz vorsichtig. Ich wusste gar nicht, was ich da mache und so weiter. Ich habe das Tier nicht als Tier gesehen, sondern eher als Luxus und unfassbar köstlich und selten. Und das fand ich geil als junger Koch. So war es mit allen teuren Produkten. Kaviar, Hummer, Filet, keine Ahnung, Wagyu, whatever. Und das ist eigentlich sehr erschreckend, dass man tierisches Produkt als Produkt gesehen hat. Und wenn du dann so ein paar Veranstaltungen gemacht hast in deiner Karriere, in verschiedenen Küchen gearbeitet hast, als Koch, das ist halt echt krass, das ist brachial. Überleg mal, du machst und das habe ich öfters gemacht, ob es jetzt in der Hotellerie war oder auf irgendwelchen Kongressen oder Operetten. Sag mal Beispiele, ein ganz großer Ball, sehr bekannter Ball in Deutschland, wo ich mitgekocht habe, wo wir 1200 Gäste hatten, die dann eine Vorspeise Hummer haben wollten und Kalbsfilet im Hauptgang. So viel Zeug habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Das ist angeliefert. Du hast es 2 Tage vorher bestellt, es kam an. Und da war so tatsächlich der Knackpunkt, das ist ja 9 Jahre, 8, 9 Jahre herziger. Da habe ich schon angefangen, puh, das ist schon harter Tobak, ne? So, da kommen halt kistenweise tierisches Material da rein, dann wird es da so ohne Gewissen und ohne drüber nachzudenken runtergerockt, ja, filetiert und whatever, gebunden, in den Ofen geschoben, ohne drüber nachzudenken, was machst du ja eigentlich? Und wir sind ein Restaurant von Millionen, so weiß ich mal, wo kommt das Zeug her? Und jetzt kommen wir so langsam in so eine, ja, wir denken drüber nach vielleicht mehr, dieser Nachhaltigkeitsaspekt wird bei den meisten wichtiger, aber wir sind ja viel zu spät dran. Meere sind totgefischt, aus der Massentierhaltung kommen wir schon gar nicht mehr raus, weil wir es gar nicht kompensieren können. Ja, das war so der Knackpunkt, so die Massen und dann über die Jahre hinweg, was man so alles verkocht hat. Das ist schon ekelhaft. Und was ganz, ganz großer Faktor war, der Geschmack. Ich war so endlos gelangweilt von diesem Geschmack, von dem stundenlang so wie gegartes Fleisch, was du lutschen kannst. Wenn ich drüber nachdenke, es gibt mir gar nichts mehr. Es gibt mir gar nichts mehr. Alleine der Gedanke daran, es ändert sich auch nichts. Der Geschmack ist immer derselbe, die Konsistenzen, das Teil vom Tier variiert mal hin und wieder. Fische, aber es ist immer derselbe Grundgeschmack, weißt du, was ich meine? Und das Gemüse halt einfach unfassbar individuell und spannend und unentdeckt. Das ist das Geile. Und das ist das, warum ich das Handwerk gelernt habe am Anfang. Neue Dinge noch zu entdecken. Und das kannst du als Koch eigentlich jeden Tag. Aber die Gemüseabteilung ist dann natürlich Endstufe.
Ich habe später auch noch einige Lebensmittel, die du verarbeitest, mit dabei, wo wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen werden, was für mich auch sehr utopisch im ersten Moment klingt. Aber wie du gerade auch sagst, eine Veranstaltung, 1200 Leute für alle Hummer, hast ja auch gemeint, das sind seltene Tiere, sind wahrscheinlich 1200 dann weniger. Und das ist ja nicht das Einzige, das ist ja weltweit. Also die Masse, wenn man das da mal hochrechnet, ist schon sehr, sehr, sehr hoch.
Ja, und vor allem, wenn man überlegt, wie lange braucht denn so ein kleiner Hummer, bis er überhaupt in der Vollreife ist, ne? Ja. Da reden wir von Jahrzehnten. Und wir nehmen das, kochen das und schlürfen das runter. Innerhalb von Sekunden. Das ist so respektlos einfach. Es wird nicht mehr gewertschätzt, weil wir diese Massen haben. Wenn jetzt hier keiner durch den Supermarkt fährst, gut sortierten Supermarkt, muss ja nicht mal Großhandel sein, und du an der Fischtheke vorbeigehst, da liegen da die großen Viecher. Wer holt sich zum Geier denn, keine Ahnung, als Beispiel, ich möchte den Namen jetzt nicht sagen, da liegt ein Schwertfisch in der Kühltheke. Wer kauft sich denn von den Normalverbrauchern ein Stück Schwertfisch?
Ja, und wer kann damit umgehen?
Ja, das kommt auch dazu. Das ist auch komplett affig, dieses Überangebot. Landet alles in der Tonne. Und wenn sie nur ein Exemplar davon verkaufen, haben sie die Kohle wieder drin. Ja, es ist halt schwierig, dieses Überangebot und immer dieses auf Standby, dass immer alles verfügbar ist, das ist grundsätzlich ein Problem. Aber ist Gemüseabteilung genauso schlimm. Möchte jetzt nicht nur auf Fleisch und Fisch rumhacken, aber das Gemüse genau dasselbe. Dass wir das ganze Jahr über Erdbeeren essen müssen. Dass die Avocado-Lagen immer leer sind, das checke ich bis heute auch nicht. Zitrusfrüchte auch ein ganz großes Problem. CO2-Abdruck. Deswegen, ich sage immer, vegan ernähren ist nicht immer nachhaltig.
Gibt es eigentlich auch Veganer, die kritisch sehen, was du tust?
Betrifft nicht die Küche, das Drumherum. Ich kriege eigentlich wöchentlich Beschwerden von irgendeinem Gast, weil oben im Gastraum ein toter Schwan an der Wand hängt. Also ein Bild von einem toten Schwan. Dass es ja nicht sein müsste. Ich werde eigentlich täglich gefragt, was für Material die Polstern der Stühle sind. Womit, ob die Wandfarbe vegan ist, ob die Labels der Weinflaschen vegan sind, der Kleber der Weinflaschen, der vegan ist. Das sind so tägliche Geschichten, die ich...
Also wird man dann tatsächlich, also das ist für mich jetzt total spannend, auch, also für wenn mich man, also sind die Gäste dann tatsächlich so, dass sie, wenn sie jetzt zu dir kommen, gut, sie erwarten veganes Essen, dass sie den Rest dann auch erwarten, dass alles zu 100% dann vegan quasi
bei dir ist? Das ist das Nervige an dem Thema. Das habe ich nicht vorausgesehen, bin ich ganz ehrlich. Ich habe es umgestellt, weil ich wollte, aus eigener Überzeugung, und was bewirken wollte, auch in der Sterneszene. Und gerade von den Veganern habe ich mir mehr Zuspruch erwartet. Aber es sind die, die mich jetzt gerade treten, tatsächlich, mit so einem Bullshit. Und das finde ich irgendwie verletzend tatsächlich, weil ich mache das auch für die Community tatsächlich, dass die endlich mal einen Ort haben, wo sie fein essen gehen können und so weiter. Sich nicht damit auseinandersetzen müssen, ist es jetzt wirklich vegan, was ich da gekriegt habe, was ich gerade bestellt habe. Das wird irgendwie so ein bisschen, ja, bespuckt so ein bisschen, finde ich, mit solchen hirnrissigen Fragen, ob die Kerzen vegan sind oder ob die aus Bienenwachs sind. Das Problem ist so, wenn du dich dann mit solchen Leuten ein bisschen länger unterhältst, ich will jetzt auch nicht alle in eine Schublade sprengen, nein, aber ich habe diese Kommunikation tatsächlich jeden Tag mit irgendwelchen Gästen. Aber das Interessante ist, wenn du mal ein bisschen deeper reingehst in die Thematik, dann merkst du einfach, dass da nicht viel zu holen ist. Tatsächlich. Die pikieren sich dann über irgendwelche Sachen. Ja, wir haben zum Beispiel das Thema gerade, wir haben Feigen auf der Karte. Feigen sind ja grundsätzlich nicht vegan. Weil es ja Wespen gibt, die legen ihre Larven in die Blüte. Und dann verschließt die Blüte, die Frucht gedeiht und ein Enzym zersetzt diese Larve dann mit der Zeit. Und dann sieht man das nicht mehr in der Feige. So. Deswegen ist es so ein bisschen Grauzone. Wir picken sie aber, werden sie unreif. Das heißt, in dem Stadium würden wir es erkennen. Beziehungsweise wir schneiden die sowieso klein und waschen es durch. Die Diskussion, also ich bin davon überzeugt, also ich weiß es zu 100%, dass sie vegan ist, weil wir es waschen so aus. Ich meine, was macht denn der Veganer, wenn er ein Würmchen in seinem Apfel zu Hause hat? Der schneidet ihn ja auch raus und isst den restlichen Apfel, oder? Also, sind wir mal ehrlich. Oder trinkt einen Apfelsaft. Glauben die denn wirklich, dass ein Apfelsaft vegan ist? Kein Saft auf diesem Planeten ist vegan. Du hast immer einen Prozentsatz Insekten mit drin. Safe, 100%ig. Also, das sagt dir auch jeder Weinproduzent. Es ist gar nicht auszuschließen. Du kannst nicht jede Weintraube durchleuchten, scannen, aufschneiden, gucken mit einer Pinzette. Das ist utopisch. Es sind überall Insekten verarbeitet. Und ich muss mich hier rechtfertigen über eine unreife Feige, die wir safe auswaschen. Und das ist halt voll krass. Und dann denke ich mir so, Leute, die suchen nach dem Haar in der Suppe. Und das macht mich wahnsinnig.
Ja, also für mich total interessant. Wie gesagt, ich bin selber kein Veganer, aber ich achte, glaube schon sehr stark drauf, was ich esse und auch sehr bewusst und tatsächlich auch alles ein bisschen reduziert. Also Fleischkonsum in den letzten Jahren deutlich runter reduziert, sage ich jetzt mal. Aber dass es auf so Kleinigkeiten ankommt, sage ich jetzt mal, um damit es vegan ist, bei mir ist jetzt mir komplett neu. Also ich habe heute wieder was gelernt, ich hoffe ihr da draußen auch. Ist auch spannend, glaube ich mal. Ich habe einige Leute in meinem Freundeskreis, die vegan leben. Wenn ich sie damit mal konfrontiere, wie die Sichtweise ist, also das ist das, was ich jetzt gerade mal mitnehme.
Ja, viele Veganer wissen das ja nicht mal. Die wissen ja gar nicht, haben so viele Beispiele schon in den Jahren erlebt, die sich täglich da irgendwie einen Wein aufziehen, wo ich safe weiß, der ist nicht mal vegan, der wird mit Eierschale, mit Eiweiß geklärt, whatever, Gelatine. Die wissen das gar nicht, viele hinterfragen das auch gar nicht. Was, ne, was steckt denn? Die denken, ah, ist flüssig, ist ein Saft, da ist nichts drin. So. Aber es ist immer was drin. Und ja, es ist so Halbwissen irgendwie so. Ne? Und ich muss mich halt damit auseinandersetzen. Ich will natürlich auch nicht in ein Fettnäpfchen treten. Und deswegen schauen wir bei allem, was wir machen. Und man muss auch ganz klar sagen, dieses Restaurant, dieses Objekt existiert schon seit 13 Jahren. Das heißt, mag ja sein, dass vielleicht teilweise die Materialien nicht aus Deutschland kommen. Die Gläser, Verkleidung, vielleicht auch nicht nachhaltig. Das Gebäude nicht nachhaltig ist, auch der Gasherd oben im Dach nicht nachhaltig ist. Aber dieses Restaurant hat eine Entwicklung und eine Geschichte. Und das finde ich mega geil. Das ist genauso wie das Bild mit dem Schwan. Das hängt schon seit 10 Jahren da oben. Warum soll ich das abhängen, wegschmeißen und ein neues dahin hängen?
Wäre dann auch nicht mehr nachhaltig.
So sieht es nämlich aus. Aber das sehen die gar nicht. Die suchen tatsächlich danach, so weißt du. Und das ist bei mir auch so. Ich habe auch eine Lederschürze zu Hause hängen in meiner Küche. Hier trage ich sie nicht mehr, weil ich habe keinen Bock auf die Konfrontation. Aber diese Schürze habe ich seit 13 Jahren. Ich habe nur damit gearbeitet in der Vergangenheit. Ich habe meine Schürze nicht bleichen müssen und jeden Tag waschen müssen. Ich habe diese Schürze gefettet, jeden Tag. Also für mich geht es nicht nachhaltiger. Aber ist nicht mehr möglich. Aber ich schmeiße jetzt auch nicht weg, nur weil ich der vegane Vorzeigekoch bin. So, und das ist halt, ich habe auch mal einen Journalist bei mir zu Hause gehabt, der wollte mal sehen, wie lebt so der vegane Sternekoch hinter den Kulissen. Der ist raus, der war schockiert. Der war schockiert. Ich hatte einen Ledergürtel gesehen, die Lederschürze, oh mein Gott. Das ganze Haus war voller nicht-veganen Produkten. Ich sehe, ja, wir leben da seit Jahren. Und wir haben auch uns entwickelt. Und warum soll ich da anfangen und jetzt hingehen, okay, was ist nicht vegan, das muss ich jetzt alles rausschmeißen. Da kommt ein Journalist. Nein.
Ja, alles rausschmeißen, alles neu kaufen. Wie gesagt, absolut nicht nachhaltig.
Ja. Und ich finde es auch schön, an mir selber zu sehen, also die Entwicklung. Und ich gucke jedes Mal jetzt mittlerweile schon fast krankhaft, was kaufst du? Kannst du noch für die Marke einstehen, die du da trägst? Wie wird das produziert? Fairtrade, Blauer Engel, Pipapo, auch mit den neuen Kochkleidungen und so, die wir holen und so weiter. Es ist schon bescheuert, worum wir uns hier Gedanken machen müssen. Und es ist fernweg vom Kochen. Und das tut so ein bisschen weh, weil wir uns gar nicht mehr so richtig aufs Kochen konzentrieren können, weil wir jeden Tag mit irgendwelchen Bullshit zugeballert werden. Es gibt aber auch Fraktionen Veganer, wo ich Tränen in den Augen habe. Haben vor einer Woche älteres Pärchen bei uns gehabt, die seit 40 Jahren vegan leben. Sehr älteres Pärchen. Und das ist immer so, die kommen oben im Aufzug raus.
Sehr enger Aufzug.
Genau, und dann nehmen wir die in Empfang und bringen sie zum Tisch, ja. Und anhand dieser 3-4 Sekunden können wir eigentlich schon einordnen, wie der Abend verlaufen wird mit den Personen. Und älteres Segment ist halt oft dann schwierig, weil es zu viel ist halt einfach. Zu viel Nachdenken und Naturwein und solche Geschichten. Es ist immer schwierig, am Mann zu bringen. Und dann habe ich schon richtig Panik gehabt. Ich habe schon fast so, oh Gott. Aber ich versuche es immer mit ein bisschen Witz zu knacken. Und dann bin ich halt runtergegangen und dann legt sie so die Hand auf meine Schulter und sagt, wissen Sie, wir sind schon seit 40 Jahren vegan. Ich so, Gott, und ich hatte noch nie in meinem Leben, da können noch so viele Tester hier sitzen und ich weiß, dass es Tester sind, noch nie so viel Angst in meinem Leben, dass wir den Abend versauen. Da kommt jemand essen, der ist seit 40 Jahren vegan. Der hat alles gegessen in seinem Leben, was man aus Pflanzen machen kann. Das war der highest pressure ever. Und dann sind wir hoch und wir haben geschwitzt. Ne? Wir haben richtig, und die haben halt nichts gesagt, ne? Sondern sind die hochgekommen, sie ist mir um den Hals gefallen und hat gesagt, das war das beste Essen ihres Lebens. Da habe ich Gänsehaut, ich habe fast angefangen zu flennen, weil es so krass war. So das krasseste Lob, was ich in meiner Lernerkarriere bekommen habe. Du musst mal überlegen, die essen seit 40 Jahren vegan. Was habt ihr getan in den 40 Jahren? So weiß ich mal. Schon fast krass. Mit einer Küche dann, wie wir es machen, dass sie das dann sagen. Also es war unfassbar herzerreißend, aber auch wunderschön, sowas zu hören von solchen Leuten.
Ja, glaube ich. Aber bevor wir jetzt zum nächsten Thema wechseln, bin ja auch hier, sage ich jetzt mal, ein bisschen ums Kochen zu reden. Schmeckt man mal nochmal zurück auf die rote Beete. Wir wollen ja immer auch ein bisschen was lernen im Podcast oder sag jetzt mal die Leute, die zuhören. Du sagst ja, man kann aus Gemüse so viel mehr rausholen, dass man es vielleicht auf eine Art und Weise isst, wie man es zuvor noch nie gegessen hat. Mhm. Wahrscheinlich ist das bei dem Paar, wo du gerade erzählt hast, ja vielleicht auch passiert, in dem Moment, dass sie auch so glücklich waren, dass sie mal Lebensmittel gegessen haben oder die sie zwar kannten, aber noch nie auf die Art und Weise gekriegt haben. Was kann ich denn aus einer roten Beete beispielsweise Leckeres machen, außer eine Beilage?
Ein Eis zum Beispiel. Du kannst Schokolade imitieren, wenn du es möchtest. Das haben wir jetzt aktuell auf der Karte. Also wir stehen ganz klar dafür ein, dass wir kein Produkt ersetzen wollen. Natürlich haben wir am Anfang sehr krass damit gespielt, waren wir auch noch in Erfindung, oder ich, weil es ein komplett neues Team oben, ich in Erfindungsphase. Ich war noch sehr Fleisch-Fisch fokussiert, Konsistenzen technisch. Und habe halt überlegt, wie kann ich das so, dass die Gäste das schneiden und das so ein bisschen so diese fleischige Nummer hat. Komplett entgleist vom Gedanken. Das repräsentiere ich jetzt aktuell im Menü gar nicht mehr. Sondern wir wollen da safe von weg, etwas zu imitieren oder zu ersetzen. Da haben wir jetzt immer die Gäste gehabt, die jetzt nicht, oder ein paar Rezensionen auch bekommen, die geschrieben haben, so zum Abschluss immer dieses typische nachhaltige, schokoladige, herbe am Gaumen. Dieses, was so ein bisschen sättigt noch am Ende raus. So typische dunkle Schokolade, so, ne? Was halt alle eigentlich machen im Restaurant. Dass das so ein bisschen gefehlt hat, also als Abschluss. Es war immer sehr alles fruchtig, sehr eislastig. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Da haben wir gesagt, komm, wir versuchen jetzt irgendwie mit Schokolade, also nicht zu imitieren, aber in die Richtung zu gehen von der Herbigkeit. Und dann machen wir jetzt so ein kleines Küchlein mit fermentierten gerösteten Haferflocken. Wir haben Süßlupine geröstet und pulverisiert und ein bisschen an gerösteten Malz pulverisiert als Mehlersatz. Und dann haben wir das gebacken zusammen mit reduzierten Rote-Bete-Saft, also frisch entsaftet, sehr stark eingekocht, bis so ein Sirup ist, schon fast ansetzt, also schon ein bisschen anpappt und dann dazugeben und dann einfach backen. Ziemlich simpel. Und dann hast du da so ein Fatsch, so ein Schokofatsch. Und ist krass. Es geht Gott sei Dank nicht in die straighte Schoko-Richtung, sondern hat was Interessantes anderes, so leichte Kaffeenuancen. Muss man dazu sagen, Schokolade und Kaffee nutzen wir natürlich auch nicht, aus regionalen Gründen. Und das geht schon interessanterweise deckt irgendwie beides. Kaffee und Schokolade. Also mich macht sehr, sehr glücklich und es ist nicht so krass bitter, wie man das von einer dunklen Schokolade kennt. Als Beispiel. Und was gibt's noch? Zum Beispiel ja, Konsistenzen spielen eine große Rolle bei uns, dass die Leute bei jedem Gang eigentlich eine andere Konsistenz haben. Natürlich, ob es jetzt geschmort ist, gebraten, geröstet, frittiert, gedämpft, gebacken. Du kannst dehydrieren, du kannst fermentieren, du kannst so roh, unreif, ganz große Rolle bei uns in der Küche, unreife Produkte, die auch nochmal eine ganz andere Nuance mit sich bringen, reifen lassen. Wir haben jetzt oben Karotten hängen noch, die letzte Ernte, die wir einfach aufhängen für ein paar Wochen teilweise, um sie so indirekt zu reifen. Also so dry-edged Karotte kann man sagen. Und die wird dann wie Gummi, so von der Konsistenz super weird, super fancy. Nicht gegart, aber hat noch diese Frische, aber hat eine weiche Konsistenz. Ist ziemlich spannend, ohne dass sie gegart ist. Weil wenn du sie garst, hat sie eine ganz andere Aromatik. Sie verliert diesen knackigen, frischen, fruchtigen Part nicht durchs Reifen. Das ist sehr, sehr cool. Zum Beispiel Räuchern natürlich, ganz großes Thema, ohne jetzt auch wieder dieses Fleischige da zu imitieren. Aber Rauch entwickelt auch eine ganz eigene Aromatik auf verschiedenen Gemüsesorten. Ob du jetzt ein süßes Produkt hast, ein säurehaltiges, fruchtiges Produkt hast, geht alles in eine andere Richtung. Und natürlich das Holz auch unterschiedlich, ja.
Viele, sag jetzt mal, die sich vegan erleben, versuchen oder kaufen ja dann tatsächlich, sag jetzt mal, die Ersatzprodukte, die das zu versuchen zu imitieren, beispielsweise Fleisch imitieren oder Würstel imitieren. Ist das der richtige Ansatz tatsächlich vom Gedankengang oder würdest du sagen, das ist zumindest mal ein Einstieg?
Stehe ich auch zwischen den Stühlen. Wenn du jetzt ein überzeugter Fleischesser bist und sagst, du möchtest dich gerne vegan ernähren, finde ich, das ist eine sehr gute Überbrückung. Sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, in der Zeit halt auf die Produkte zurückzugreifen, das schon mal zu reduzieren. Auf Dauer schwierig, grenzwertig. Habe jetzt auch Ende letztes Jahr eine Doku mit der Arte gemacht. Da ging es genau um Ersatzstoffe, Ersatzprodukte, Inhaltsstoffe. Besonders der Fokus auf das Carrageen, Algenextrakt, der nachweislich krebserregend ist, der eigentlich in jedem Produkt vertreten ist, muss man leider sagen. Wenn du die Päckchen mal umdrehst, über Carrageen drin. Und darüber haben wir eine Doku gemacht, sehr, sehr sehenswert. Und hatte sogar eine Professorin, eine Doktorin aus der Uniklinik, die sich nur mit dem Bereich Darm auseinandersetzt und sie hat schon die ersten Patienten, wo das zurückzuführen ist, auf den Wirkstoff Carrageen. Und das ist eigentlich ein Alarmsignal. Und da muss man aufpassen. Genau nachlesen und was richtig wichtig ist, nicht als Dauerlösung zu nehmen, sondern wieder in die Küche und frisch kochen. Das ist gesund. Es ist nicht gesund, da irgendein Sojaprotein sich reinzufahren, was so aussieht wie ein Chicken Nugget oder ein Schnitzelchen oder ein Würstchen. Das ist der falsche Ansatz. Als Überbrückung finde ich das legitim. Ich kann sowas nicht essen. Ich vertrage das Punkt 1 nicht, Punkt 2. Weiß ich zu viel über die Produkte, dass ich es lasse. Ich bin aber guter Dinge, dass sich auch da die Qualität verbessert, dass sich das ändert, dass neue Produkte, ich hoffe, weniger Kleber und Pulver und Zusätze da reinkommen. Ich habe sogar Rügenwalder Mühle. Wir komplett umstellen 2025 auf rein pflanzliche Produkte und das Fleisch komplett rausnehmen. Ziemlich krass. Aber man darf auch nicht da rein jetzt so denken, so wow, das ist ja schon mal eine Ansage. Also mich schreckt das tatsächlich eher ab, weil die Marge natürlich interessanter ist und die Produktionskosten natürlich tausendmal interessanter sind und die Leute kaufen es wie verrückt. Und da sollte man nicht übertreiben und wirklich mehr hinterfragen und nicht sagen, oh, ich habe was Gutes getan, ich habe hier einen Sojaschnitzel gekauft und es ist jetzt voll gesund, gesünder wie ein normales Schnitzel. Aufpassen und nicht als Dauerlösung sehen und sich ein bisschen mehr mit Gemüse auseinandersetzen.
Jetzt habe ich ja immer auch Hörerfragen mit dabei. Ich stelle sie dir jetzt einfach. Wie stehst du zum Thema Insekten?
Naja.
Ja, spannend, aber die Menschen machen sich Gedanken.
Ja, also Punkt 1 ist ja auch nicht vegan, ne? Dann hätte ich ja auch die ganze Diskussion mit der unreifen Feige nicht. Insekten sind unfassbar wichtig für unser Ökosystem. Deswegen auch auf unserer Permakultur haben wir Bienenvölker. Rein, also streng genommen wäre es ja auch nicht möglich, Bienen auszubeuten, damit sie unsere Blüten bestäuben. So, ne? Aber es geht halt nicht ohne Bienen. Es muss auch jedem Veganer klar sein, dass all das, was wir uns jeden Tag reinziehen, ohne Bienen nicht möglich ist. So. Wir hatten mal mit 12 Völkern angefangen, jetzt haben wir nur so 6 Völker, also haben es auch reduziert, keine Panik da draußen. Aber Insekten sind unfassbar wichtig für alles. Unter dem Boden, im Boden, auf dem Boden. Ohne geht nicht. Aber jetzt, wenn du darauf hin willst, sie zu verzehren, anstatt... boah, also Jahre her, also ich weiß gar nicht mehr, wann ich in Bangkok war, da stehen ja überall diese Turi-Wägen, wo sie da diese Snacks verkaufen mit den frittierten Käfern. Ich bin da reingefahren, also ich fand es jetzt nicht geil, bin ich ganz ehrlich. Das Einzige, was ansatzweise verzehrbar war, war der Grashüpfer, der tatsächlich so ein bisschen an Gras geschmeckt hat. Fand ich ganz spannend. Aber so alles Weitere war einfach unfassbar ekelhaft. Ich glaube, die Schweizer waren ziemlich früh dran mit Burger-Patties aus Insekten oder teilweise Insekten und Rest Sojaprotein. Ja, wenn es funktioniert, am Ende, wenn es gesund ist, why not? Soll jeder für sich selbst entscheiden. Also in meinem Fall ist es nicht. Ich beiße da lieber eine Karotte wie einen Grashüpfer. Also,
ja. Gehen wir mal weiter zu unserer neuen Kategorie, die Cheffrage. Deine Frage kommt von einem Kollegen hier aus Frankfurt, von Martin Weghofer. Mhm. Kennt ihr euch?
Ja.
Immer meine erste Frage vorneweg. Der Martin fragt...
Hi Ricky, Grüße gehen raus. Erstmal an dieser Stelle, ernährst du dich privat auch rein vegetarisch oder vegan?
Er hatte noch ein, zwei andere Fragen im Kopf, hat er sich aber nicht getraut, so viel Zeit verraten.
Stell die anderen Fragen auch mal.
Die erste war, er wollte dich eigentlich ursprünglich auf eine Currywurst einladen.
Gibt's tatsächlich, ich habe lange keine Currywurst mehr gegessen. Ich meine, wir haben ja hier die Kette, die haben auch, glaube ich, safe mittlerweile vegane Wurst. Die bieten das ja auch an mittlerweile. Ne? Aber wo ich mich da schwer tue, tatsächlich irgendwo vegan zu essen, die aber auch normales Essen kochen. Weil Kontamination hast du safe drin. Und wenn du dann die Jungs da in der Würstelbude da siehst, die dann die Würstchen nebeneinander braten, dann hat es auch keinen veganen Aspekt mehr für mich. So, deswegen lasse ich es von vornherein. Meine Freundin ist schon super, super lange vor meiner Zeit auch schon pflanzenbasiert unterwegs. Und wir machen eine kleine Ausnahme bei meinem Sohn. Weil ich nicht über ihm stehen möchte und sagen möchte, du ernährst dich jetzt nur vegan, sondern wir haben uns rangetastet, ihm alles zu kochen, dass er irgendwann selber entscheiden kann, will ich's nicht. Was wir machen, wir vermitteln schon intensivst, wo kommt's her, was ist das eigentlich? Also die Tierwelt kennt er sich komplett aus schon. Wir wohnen in Friedrichsdorf und das ist eigentlich ganz schön, weil wir auch eine wunderschöne Weide, Dillingerhof, um uns herum haben, wo man Kälbchen streicheln kann und so, und die schlachten auch selber. Und es ist jetzt nicht so, dass wir den mit ins Schlachthaus nehmen und sagen, hier, da, wenn du Gulasch willst, dann musst du das auch hier angucken, ne? Nee, so ist es nicht. Aber er soll einen Bezug dazu bekommen. Was ist denn dieses, was so aussieht wie Spaghetti in einem Päckchen vakuumiert? Und dann haben wir es anfangs schon mit Tierlauten gemacht. Das ist mir ganz, ganz, er ist jetzt nicht so verstrickt drauf, dass er, ne, dass wir ihn irgendwie da so in eine Ecke zwängen. Und aber es ist mir einfach super wichtig, dass er schon sehr früh versteht, dass es ein niedliches Tierchen ist, was er da isst. Und wenn er das isst, soll ihm das bewusst sein. Und nicht irgendwie Chicken Nuggets in Dino-Form essen. So. Sowas würden wir nie machen. Gehen auch in den Forellenhof hin und wieder. Jetzt nicht alle zwei Tage. Also der isst einmal Fleisch im Monat und einmal einen Fisch vielleicht, wenn es hochkommt. Aber dann gehen wir auch nicht irgendwie Thunfisch-Sashimi oder sowas, sondern haben einen wunderschönen Forellenhof, die diverse Fische haben. Und da gehen wir tatsächlich, das klingt jetzt hart, aber das machen wir tatsächlich. Wir gehen hin und hier haben wir so ein Häuschen. Und dann kannst du ja aussuchen, tägliche Preise. Zander, Wels, Saibling, Lachs, Forelle, Aal, haben alles da. Dann sagen wir das und das, dann gehen wir raus, gibst einen Knüppel und er sieht es und du merkst, er verarbeitet das. Das ist krass. Der guckt sich das an, ist erstmal super spannend, weil es wackelt noch und flappt. Und dann kommt der Knüppel und dann bewegt sich es nicht mehr und dann siehst du den Finger so und er versteht es. Das ist krass. Wir wollen ihm jetzt keine Angst machen, aber er sieht am Ende, und der ist halt super krass, weil der hat so einen kleinen Lernturm, das ist ja zwei, muss man dazu sagen, einen kleinen Lernturm. Und alles, was ich in der Küche mache, guckt er sich haargenau an. Kenne auch schon die Wege und so, ist schon verrückt. Also ich will ihn auch niemals in der Küche sehen, aber ich glaube, ich habe schon zu viel mit ihm in der Küche gemacht. Oh mein Gott, shame on me. Aber ich werde alles dafür tun, dass er nicht den Beruf eingeht, den Weg, den ich gegangen bin. Auf jeden Fall sieht er dann und dann wie ich filetiere und so weiter und ich brate ihm dann schon das Stückchen ab und lege es ihm hin. Und am Anfang war er so ein bisschen so vorsichtig und wusste nicht genau, weil ich habe es ja vor einer Stunde noch lebend gesehen. Aber er isst es und ich glaube, dass er es versteht. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wenn er, wie gesagt, irgendwann alt genug ist, das spreche ich so von 5, 6 Jahren, wenn man sich mit ihm darüber unterhalten kann, wenn er versteht, wofür ich stehe, wofür seine Mutter steht, ist eine ganz andere Basis. Aber ich fände es super frech, ihm das jetzt alles so wegzunehmen und zu sagen, du isst jetzt nur Gemüse. Wichtig, da ihm alles zur Verfügung zu stellen, was er möchte und was man haben kann. So sehe ich das.
Auf die Currywurst, also auf die inoffizielle Currywurst-Frage. vielleicht kriegt das irgendwie privat hin, wenn es hier keine Küche gibt, die das anbieten kann. Sag jetzt mal im 100% veganen Style.
Ja, der wollte, man muss auch sagen, dass der Weghofer nicht zu seinem Wort steht. Denn er hat mich damals, weil er einen Stern bekommen hat, hat er gesagt, er lädt mich ein. Er meldet sich aber nochmal, weil die nochmal feiern wollten und es kam nie eine Antwort. Und ich habe einmal einen jungen Koch bei mir stehen gehabt, der hat Blüten abgeholt, weil die hatten da irgendwie so eine Veranstaltung oben und ich gehe alle 2 Tage auf unser Feld und ernte die Blüten und den ganzen Hekak selber. Da habe ich gesagt, ja, ich kann dir eine Box Blüten geben, so, die brauchen wir nicht. Und ja, du rettest mir meinen Arsch. Und dann kam so ein Dude vorbei, hat die Blüten abgeholt, wollte auch da kein Geld oder so für haben, um Gottes Willen. Und du gesagt, mach's wieder gut mit einem Bierchen oder so. Auf die Einladung warte ich bis heute noch, Martin. Du stehst nicht zu deinem Wort.
Ist eine Ansage. Also, Currywurst, Einladung und Bier.
Ich ghoste dich jetzt.
Machen wir mal weiter, aber jetzt mit dem Seven Swans tatsächlich. Du hast ja einen Stern aktuell, haben wir, glaube ich, lang genug drüber geredet. 8 Gusto-Pfannen und beim Gourmet-Jo steht Bewertung ausgesetzt.
Hast dich erkundigt.
Habe ich mir erkundigt. Zuletzt waren es aber 2 rote Hauben. Ich kann mir vorstellen, so ein Tester hat dann tatsächlich auch schwer einen Tisch bei dir zu bekommen. Anders kann ich es mir beim Gourmet-Jo im Moment gerade nicht erklären.
Ja, da sind wir beim Thema Vips, Tester. Ich sag mal so, ich glaube, wenn man... Ich kann aber auch verstehen, dass man jetzt nicht hinterher rennt hinter einem Tisch und so. Aber ich glaube, alleine mit einer E-Mail kann man schon sehr viel erreichen. Wir schauen, wenn jemand sagt, er möchte unbedingt ganz, ganz dringend hier bei uns essen. Das kriegen wir täglich, solche E-Mails. Das heißt jetzt nicht, dass jeder behandelt wird wie ein Tester. So. Ich glaube, dass sie da so ein bisschen Angst haben, dass sie dann denken, oh, jetzt haben wir uns geoutet, dass wir Tester sind, weil wir unbedingt da essen wollen. Das ist Quatsch. Also, wir kriegen solche E-Mails wirklich jeden Tag. Aktuell kriegen wir durchschnittlich 80 E-Mails jeden Tag für Reservierungsanfragen, weil sie denken, unser System ist kaputt. Das ist unfassbar krass. Natürlich machen wir dann, wenn jetzt jemand einfach nur pauschal sich durchseppt und keinen Tisch findet und sich's einfach macht, und also ich möchte jetzt nicht sagen, dass er gut mit mir sich's einfach macht, ich denke mal schon, dass sie es irgendwie versucht haben, aber wir können halt nichts machen, wir können ja nichts für. Es tut uns wirklich leid, dass wir ausgebucht sind. Aber ich finde, und so sehe ich das, sollte eigentlich Ansporn sein für einen sehr wichtigen Tester, in meinen Augen sehr, sehr wichtigen Tester in Deutschland. Die sollten sich das Restaurant mal angucken und alles dafür tun, da reinzukommen. Denn ein Restaurant, wie wir es sind, im Buch zu haben, sollte eigentlich einen Mehrwert haben, wenn es so ausgebucht ist. Und ich kenne wenige Restaurants, die so gut ausgelastet sind, wie wir sind. Und es spricht ja irgendwo für sich, gerade junges Publikum, junge Generation, ich sag's immer wieder, was wir hier anlocken, das ist unsere Zukunft. Und eigentlich sollte das ein Buch, auch wie der Gourmet-Jo, das verstehen und wertschätzen, dass da irgendwas wohl ist, was irgendwie interessant sein könnte. Also sollte man da eigentlich irgendwie alles in die Wege leiten. Und wie gesagt, mit uns kann man über alles reden. Und lieber Gourmet-Jo, wenn du gerade dazuhörst, Man kann das auch kommunizieren, ohne dass es auffliegt. Und wir kochen für alle gleich, wir machen da keinen Unterschied. Ich weiß, dass es früher immer oft so gemacht wurde, oh, ein Tester ist da, Tester ist da, wir müssen jetzt richtig Gas geben. Wir produzieren ja vorm Service alles vor, wir können ja gar nicht mehr agieren aller Minute, wenn wir merken, oh, ist ein Tester, dass wir da irgendwie anders auffahren, so ein Schwachsinn. Außerdem sitzt man ja sowieso bei uns wie an einer Tafel, man sieht, was der Nachbartisch bekommt. Wir machen keinen Unterschied. Ich koche für meine Mama genauso gut wie für einen Tester oder für einen anderen x-beliebigen Gast. Da machen wir keinen Unterschied.
Jetzt habe ich noch eine Frage, die ich mir privat schon sehr, sehr lange stelle. Ich hoffe, bei dir einen richtigen Experten zu haben, der mir die beantworten kann. Und ich glaube auch, dass ihr euch die vielleicht draußen auch schon des Öfteren gestellt habt. Wahrscheinlich für dich total easy, für mich total abstrus und abstrakt. Jedes Jahr aufs Neue gibt es ja teilweise am Feld die Berge voller Zuckerrüben. Klar, es wird Zucker daraus hergestellt. Aber kann man die in der Küche auch gut verwenden für so als Haupt?
Als Gemüse?
Ja, auf dem Teller auf jeden Fall. So als Hauptakt oder eher schwierig?
Es gibt so Produkte, da mache ich einen großen Bogen drum. Gut, die Zuckerrübe, also wird teilweise hier in Deutschland angebaut für Zucker, welchen wir auch haben. Und ansonsten Tierfütterung, ne? Weil es ja auch schon massig macht, ne? Das ist der Grund. Aber ist ja von der Produktion super simpel, eigentlich, wie er hergestellt wird. Wird er entsaftet und reduziert und dann granuliert. Und hast du schon mal reingebissen?
Nein.
Ja, das ist irgendwie so, ich schon. Ich bin übers Feld gelaufen und meine Freundin hat einen Hund. Und wenn man mit dem Gassi, dann habe ich überall mal reingebissen, wie so ein Bescheuerter. Aber ich hatte so ein Ding mal rausgeholt aus dem Feld und habe ich da mal reingebissen. Ist halt, also ich finde es gar nicht so krass süß, muss man sagen. Hat was von Steckrübe, Sellerie, sowas, aber nicht spannend genug, dass es bei mir auf dem Teller landen würde. Aber wie gesagt, so Sirup, wenn ich mal so frische Zuckerrüben nehme, vielleicht mal einen Sirup, um irgendwie an ein Eis oder so zu gehen, was natürlich immer besser ist wie ein granulierter Zucker oder Glucose oder so, verwenden wir auch nicht. Kann man schon machen, aber da gehen wir auch auf Birkensaft oder so. Das verwenden wir auch als Süßungsmittel tatsächlich, ja.
Eine letzte Frage zum Schluss habe ich noch, dann sind wir schon am Ende angekommen. Wir haben ja im Vorgespräch schon mal drüber geredet, weil du ja auch gesagt hast, du hast sehr viele Podcasts ja schon mitgemacht und ich habe dann gemeint, vielleicht, ich hoffe, dass ich Fragen dabei habe, die du noch nicht gehört hast.
Ja, ist dir gelungen.
Okay, Alter,
aber Hut ab, Martin, an der Stelle, du hast die Quote auf jeden Fall rausgehauen.
Deiner Frage. Gibt es eigentlich eine Frage, die du dir schon immer wünschst, dass sie dir mal gestellt wird?
Habe ich ja gerade schon gesagt, wo das Mikro noch aus war. Also ich fand die Frage eigentlich sehr, sehr spannend und ich habe die mir selber noch nie selber gestellt. Hatte, um es kurz mal wieder zu erläutern, hatte ich ein paar Kids hier sitzen aus dem Kindergarten und die hatten so ein kleines Interview für ein Projekt gemacht, keine Ahnung, war super niedlich. Und die hatten so handgeschriebene Fragen zum College-Blog, war ziemlich süß. Und der eine hat dann gefragt, ob mir Kochen Spaß macht, so als letzte Frage. So sie standen schon im Raum und dann hat er einfach gesagt, ja, macht dir eigentlich Kochen Spaß? Und dann habe ich gesagt, da habe ich irgendwie so 3-4 Minuten überlegt, wirklich so leer und habe dann irgendwie keine Antwort gehabt. Ich habe dann gesagt, sorry, kann ich euch nicht beantworten. Und dann habe ich da tatsächlich ein paar Tage drüber nachgedacht und fand die Frage ziemlich hart, weil irgendwo ja, auf jeden Fall, weil sonst würde ich es ja nicht machen, aber auch ein ganz großes Nein, genau aus den Gründen, die ich gerade genannt habe. Also der Spaßfaktor wird tatsächlich oft oder in unserem Fall tatsächlich oft gecrashed von unseren Gästen, die das Haar in der Suppe suchen. Das macht dann irgendwo keinen Spaß, weil wenn du jeden Tag 12 Stunden in der Küche stehst und den Arsch aufreißt und versuchst, den Veganer glücklich zu machen mit gutem Essen und die Scheiße selber pflücken gehst da draußen und dich zum Affen machst, weil dich alle auslachen, weil du irgendwo im Busch hängst und die Sachen pflückst, jede Saison mitnimmst, rausfährst in deine Region und überall dein Zeug holst, März, April, Mai ist so Heavy-Metal-Saison, wo wir 80% nur draußen sind und dann hier im Stress dann noch alles einwecken und so weiter, damit wir die Wintermonate überbrücken können. Diesen Mehraufwand, den wir betreiben um das servieren zu können, was wir servieren. Diese Wertschätzung fehlt mir einfach extrem und da zähle ich die Tester oder die Magazine auch zu. Denn wir machen das klar in allererster Linie für uns, aber es sollte zumindest gewertschätzt werden und ernst genommen werden. Und teilweise merkst du es von den Gästen halt auch nicht und dann hast du keinen Spaß. Dann gehst du tatsächlich ein bisschen frustriert nach Hause, ein bisschen demotiviert und fragst dich, warum machst du die Scheiße überhaupt? Könntest dich auch genauso mit einem Burgerladen da unten hinstellen, die Leute werden glücklicher. Und das ist irgendwie so, finde ich, irgendwie so ein schwieriges Thema, der Spaßfaktor. Weil andere Köche müssen sich nicht mit sowas auseinandersetzen und das ist der große Unterschied. Und ich hoffe, das wird besser. Ich meine, wir haben immer großen Spaß oben eigentlich. Aber wir kochen ja für die Gäste. Und wir kochen eigentlich nur für diesen Moment, wo wir den Teller servieren können und kriegen ja das Feedback. Und das ist wie, wenn ich ein Gemälde male über Stunden und ich gebe es dem, der es kaufen will oder gekauft hat. Und der guckt sich das an und sagt, ja, also, ja, habe ich mir anders vorgestellt, aber ja, es ist ja, also Lila hätte mir besser gefallen wie das Grün. Also, aber gut, ich nehme es mit und ja, schreibe gleich noch eine schlechte Rezension. So, ist ja keiner glücklich. Ja. Aber es ist so, das ist ja auch irgendwo vergängliche Kunst, was wir hier machen. So. Wir kochen den ganzen Tag und am Abend wird es verschlungen und runtergeschluckt und dann kriegt man ein Lächeln oder auch nicht. Also dankbar ist dieser Job sowieso nicht, finde ich. Wir Köche gehen ja ganz anders dran, wenn wir irgendwo essen gehen. Auch von der Wertschätzung her. Wir wissen, wir schmecken den Arbeitsaufwand dahinter. Und deswegen meinen es vielleicht viele auch gar nicht böse, auch mit den Fragen und so. Aber ich finde, die Gäste sind auch in der Position, ein bisschen mehr drüber nachzudenken, wenn sie was fragen oder wenn sie essen gehen. Ein bisschen mehr Vorsicht. Ich glaube, das wäre, dann würden wir jeden Tag glücklich hier rausgehen.
Okay, ich lasse es jetzt einfach mal so als Schlussstatement so im Raum stehen, vielleicht auch zum Nachdenken daheim. Ich sage auf jeden Fall vielen lieben Dank, dass ich da sein durfte.
Gerne, danke.
Ich würde mich natürlich freuen für alle da draußen. Wenn ihr natürlich alle Folgen nochmal anhören wollt, könnt ihr das jederzeit tun. Ihr könnt mir natürlich gerne auch auf Instagram folgen. Da seht ihr alle Gäste und meine Gäste haben auch immer ein Rezept für euch. Das könnt ihr dann nochmal nachgucken und nachlesen und anschauen und nachkochen auch. Und dann freue ich mich wieder, wenn ihr einschaltet in 2 Wochen zur nächsten Folge von The Flying Schlemmer. Bis dahin, ciao, servus und macht's gut.